Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Hier ist es schön und hier kann man Blumen pflücken und fangen und verstecken spielen. Und hier bin ich zufrieden.
30 Meter im Quadrat, Blumenkohl und Kopfsalat. Wer so einen Garten hat, fühlt sich wohl in der Stadt.
Man hat immer was zu werkeln und daheim in der Wohnung, das ist immer Trott. Sie kommen von der Arbeit her in die Wohnung. Ja, Abend, also Fernsehen gucken, bis ich weggehe. Aber so ein Garten, da weiß man doch abends, man hat was.
Der alte Kirschbaum in der Ecke, die schöne Rosenhecke, die hat noch unser Opa hier
das
gepflanzt.
Das ist die Parzelle 1. Und wie das jetzt durchnummeriert wird, wir haben es also so gemacht, dass wir hier angefangen haben, hinten rum und dann auf der anderen Seite wieder zurück und dann hier die in der Mitte. Und insgesamt sind es 83 Parzellen.
Also da muss man sich schon dran halten. Da hat der Zaun nicht höher als, sag ich jetzt mal, 80 Zentimeter zu sein. Du darfst gewisse Pflanzen nicht anbauen.
Und vor allen Dingen allein das Graben gehört schon dazu. Es ist ja Arbeit. Es ist ja manchmal auch schwere Arbeit, ne? Aber es ist eine andere Arbeit. Sie gehen dann nach Hause und sagen, ah, jetzt habe ich was geschafft, und zwar für mich.
In deinem Garten, hier drüben hinterm Haus, wo alles blüht. Da ruhe ich mich aus.
Oha, oha. Das Glück des Kleingärtners im Radio. Hier in der hochrenommierten und hochseriösen Sendung der Tag. Was soll denn das bitte werden?
Ach, das könnte schön sein, als friedlicher Bürger sein ehrbares Leben zu Haus zu beschließen. Ach, das könnte schön sein, ein Häuschen mit Garten, in dem wir dann abends unsere Rosen begießen.
Das ist es, ein Häuschen mit Garten. Nämlich schön, besungen von Wolfgang Neuss und Wolfgang Müller, auch schön. In dem Film Das Wirtshaus im Spessart.
Ach, das könnte schön sein, ein Häuschen mit Garten, in dem wir dann abends unsere Rosen begießen.
So, und warum das alles? Weil wir heute mal nicht über Kriege und Krisen und Katastrophen und Skandale und andere Formen der Weltpolitik sprechen wollen und weil Jörg Kachelmann aus dem Gefängnis gekommen ist und von daher die Wetterbedingungen ideal sind und weil wir überdies endlich mal eine Sendung über das machen wollten, was die Menschen wirklich interessiert. Deshalb reden wir heute über den Garten. Kleine Gärten, Großgärten, Landschaftsgärten, Lustgärten und überhaupt über den Garten als solchen. Und als Spiegel der menschlichen Seele. Sage mir, welchen Garten du hast und ich sage dir, wer du bist. Der Begriff Häuschen mit Garten besetzt schon mal einen höchst beliebten Topos, den Kleingarten als Spießeridyll, in dem es manchmal schrecklich laut ist, weil ja auch ganz doll gefeiert werden muss. Das ist der Ort, wo der Mensch, dem sonst wenig bis nichts gelingt, alles in Ordnung bringt, dessen Leben prinzipiell schief läuft, Beruf, Familie, Freundeskreis, alles irgendwie ätzend, alles schräg und krumm und knubbelig. Der Garten muss dafür büßen, in dem hat der Spießer alles im Griff.
Sag mal, müsst ihr da eine Saatfurche stehen? Was? Ja, die kann ich doch nachher wieder durchheckern.
Oh, tut mir leid. Der Garten im Frühjahr, ein Thema, das wie kaum ein anderes jedes Jahr aufs Neue für Zünd- und Gesprächsstoff sorgt. Wann ist was einzupflanzen, zu säen, umzugraben oder auszubringen? Fragen, die wir heute einmal mit dem Experten durchgehen wollen. Wir stehen hier zwischen den Musterbeeten des Kuratoriums Deutscher Garten in Bölkerfeld. Bei uns der zweite Vorsitzende Eckhard Hölterhoff. Herr Hölterhoff, viele Hobbygärtner klagen in diesem Jahr über Abweichungen. Was ist dran?
Ja, wir beobachten sogar ganz extreme Abweichungen.
Sehen Sie.
Das geht schon mal los mit den Zwiebelpiepen. Mhm. Die brechen zu sehr linksseitig durch die Krume. Und zum Beispiel der ganze Knospendruck von Obstbäumen ist viel zu hoch. Die Osmotik hydriziert bereits im Wurzelerker. Da sind Fruchtstände abtriebig und so weiter. Also da kommt was auf uns zu.
Herr Bölkerfeld, nun
Hölterhoff.
Ist ja der Deutsche Garten sicherlich nicht ohne Grund in diesem beklagenswerten Zustand. Wo sehen Sie die Ursachen?
Ja nun, da werden oberirdische Halbschalenzwiebeln im November ohne Sinn und Verstand ins Tiefland gestopft. die man normalerweise mit ganz anderen Wetterlagen ansetzt. Also etwa mit Faktor 3 oder 4.
Ach so.
Weil man sie mit Mittelmeerstößen oder asiatischen Stößen anschneidet oder durchkreuzt. Oder Sie kennen das vielleicht, da werden Apfel- oder Kirschbrüche auf eine Blaupflaume gesetzt, Zierrasen wird mit Steppensichel versamt und all so ein Quatsch. Ne? Das sind doch die Gründe.
Herr Feldberger...
Hölterhoff!
Würden Sie nach all dem sagen, die Natur spielt verrückt?
Der Mensch spielt verrückt. Unsere Zahnkulturen werden zugrunde gekreuzt.
Mhm.
Finden Sie das normal, wie die türkische Rubinaste zum Auskeimen auf Kretzamferhumus gepflanzt wird, weil alles immer schnell gehen muss?
Und mit diesen Informationen aus der Versuchsanlage des Kuratoriums Deutscher Garten in Hölterhoff...
Völkerfeld!
Zurück hier ins Dingens.
Funkhaus!
Ja, genau.
Ja, Sie sind mir der August.
Und wir könnten jetzt nicht sagen, dass unsere Freunde aus Stenkelfeld da sonderlich übertrieben hätten bei ihrer Karikatur des Hobbygärtners als solchem. Eva Demski, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Gartengeschichten. Das letzte Kapitel heißt Mein Garten. Was für einen Garten haben Sie?
Veralbert ihr uns nur in eurer Sendung. Wir lassen uns unser Grün nicht nehmen.
Das wissen wir doch noch gar nicht, ob Sie unter die fallen,
Frau Demski. Etwas autistischen Garten.
Ja, was heißt das?
Also mir sagt keiner, wie hoch meine Hecken sein dürfen und mir sagt auch keiner, was ich rausreißen und stehen lassen muss. Das entscheide ich selber oder der Garten.
Und was pflanzen Sie da an?
Ich habe jetzt einen Apfelbaum, der, weil ich Gärten ohne das, was Essbares drin ist, aber meiner ist sehr klein, Gärten ohne Essbares finde ich frivol. Also habe ich jetzt einen Apfelbaum, der trägt 6 Äpfel.
Was ist Ihr Garten für Sie? Zuflucht, Ort der Erholung?
Ja, das beides. Aber der ist auch eine ganz gute Schule. Und man kann sich sehr gut auseinandersetzen. Einmal bin ich für ihn da und einmal ist er für mich da. Und wie wir das verteilen, das ist immer wieder neu.
Das
und
ist
immer wieder spannend.
Aber es ist ja auch harte Arbeit, wenn Sie sagen, der ist für Sie da. Na, immerhin, da muss gewullacht werden.
Nein, nein. Ich bin auch faul im Garten. Das empfehle ich auch allen leidenschaftlichen Gärtnern, das Faulsein zu üben. Dafür ist nämlich ein Garten da.
Und er rächt sich nicht an Ihnen, indem er das macht, was er will?
Ja, ja, er lässt dann Terroristen rein.
Und das halten Sie aus?
Durchaus. Ich fange mich dann irgendwann an zu wehren.
Wie heißen die Terroristen? Der Mensch sagt ja gerne Unkraut, weil er offenbar genau weiß, was Kraut ist.
Terroristen.
Ja?
Unkraut ist, das nennt man Spontanvegetation und ist politisch korrekt. Terroristen sind zum Beispiel so Efeu und wilder Wein und sowas. Die halten sich lang versteckt und plötzlich sind sie überall.
Dann muss man kämpfen.
Ja.
Was macht denn der Garten mit dem Menschen? Er macht Freude, wenn alles so gedeiht, wie man es sich vorgestellt hat. Ja, dann könnte ich mich aber auch mit Laubsägearbeiten beschäftigen und mich über das Produkt freuen, über das eben, was ich mir vorgestellt habe.
Wenn Sie eine Laubsägearbeit machen, es sei denn, Sie haben 10 linke Daumen, wissen Sie eigentlich ziemlich genau vorher, was rauskommen soll. Ein Schlüsselbrettchen oder ein Brotbrettchen. Wenn Sie einen Garten haben, wissen Sie das nie. Er überrascht Sie immer von Neuem.
Ich habe die Karikatur des Kleingärtners eben schon mal angesprochen. Das ist der, bei dem die Pflanzen stramm stehen müssen. Alles in Reihe und Glied, die Rasenkante mit dem Stahllineal gezogen. Aber es gibt ja noch Varianten, den wilden, den anarchischen Garten. Sie haben gesagt, einen autistischen, den esoterischen Garten, den Nutzgarten. Bloß Natur, Frau Demski, ist ein Garten ja nie, ist immer zurechtgemacht.
Ja, ja, der ist schon Natur, er versucht sein Bestes. Und wir versuchen ihn dazu zu bringen, es nicht zu sein. Aber der Kleingärtner, von dem Sie da reden, der, verzeihen Sie, ist anachronistisch. Die kerzengeraden Gärten sind heute die von ganz reichen Leuten oder von Banken und die sind von Designern gemacht. In den Kleingärten ist es nicht mehr mit dem Lineal vermessen. Die Zeiten sind lang vorbei.
Naja, dann hat sich die Unkultur woanders hin vertrieben. Das
ja,
macht es auch nicht besser. Ne?
Sie ist jetzt sozusagen ein paar Klassen höher gestiegen.
Sie haben einen Garten am Haus, wenn ich
ja.
das recht verstanden habe. Können Sie sich vorstellen, einen Schrebergarten zu haben, also einen Kleingarten in einer Gartenkolonie?
Nicht so gut, weil da tut man ja nicht den morgendlichen Schritt raus, sondern das ist immer ein Entschluss, den Weg zu machen. Und ich muss keinen Weg zu meinem Garten machen. Das ist ein Schritt und den kann ich natürlich auch ganz spontan tun und muss keine Entschlüsse fassen und Wägelchen beladen und mir überlegen, was ich einpacken muss und dann doch das Wasser vergessen haben oder so. Insofern ist der Garten am Haus für mein Gefühl das Ideale.
Sie haben gesagt, er ist klein. Wäre die Idealvorstellung ein großes Haus mit einem großen, parkähnlichen Garten, dem man dann wirklich weitgehend sich selbst überlassen könnte?
Um Gottes Willen. Erstens kann man das nicht.
Aha.
Zweitens müssen Sie dann sehr viele dienstbare Geister und ein gewisses Talent zum Autoritären haben. Das haben alle Parkbesitzer. Das geht mir völlig ab.
Könnten Sie ohne Garten leben?
Naja, man kann immer leben. Aber ich glaube, ich würde selbst aus einem Fensterbrett oder einer Gefängniszelle versuchen, irgendwas Grünes rauszuholen.
Der Garten und die menschliche Seele, das war die Schriftstellerin Eva Demski. Ihr jüngstes Buch heißt Gartengeschichten.
Hinter hohen Mauern, hinter mir, liegt ein Paradies. Grüne, glitzernde Stachelbeersträucher, eine Strohbude und Bäume mit Glaskirschen. Niemand weiß von ihm. An einem Halm klettert ein Marienkäferchen, plumps, und fällt in goldgelbe Butterblumen. Hilfreich neigen sich tausend Schönchen. Stiefmütterchen machen ein böses Gesicht. Verschollen glänzen die Beete.
Arno Holz, Versunkener Garten. Auch das kann ein Garten sein. Das Geheime, Verwunschene, das nur ich kenne und das deshalb nur mir gehört, in das ich mich zurückziehe vor der Welt, mag die nun böse oder gut sein.
How many kinds of sweet flowers grow in an English country garden? I'll tell you now of some that I know, and those I miss you'll surely pardon. Daffodil, heartsease and phlox, meadow sweet and lady smocks, gentian, lupin and tall hollyhocks, roses, foxgloves, snowdrops, forget-me-nots, in an English country garden.
Den dürfen wir natürlich nicht auslassen, den berühmten englischen Landgarten oder Landschaftsgarten. Jimmy Rogers hat ihn besungen, ein US-Popsänger, der mit rockigen Versionen von Folksongs Karriere gemacht hatte und 1962 mit English Country Garden in die englische Hitparade kam. Da besingt er, was für viele wunderbare Blumen im englischen Landgarten wachsen. Dann kommen die Insekten, dann die Vögel.
Robin, 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 don't forget the Robin,
don't forget the Robin, Robin.
Robin,
Robin, Robin,
don't forget the Robin.
Genau, die Nachtigall wollen wir auf keinen Fall vergessen. Ist schön süßlich das Ganze, aber damit hat ein US-Sänger dem englischen Landschaftsgarten ein Popdenkmal gesetzt. Es ist doch auch schon was. Die Geschichte dieser englischen Gärten ist so vielfältig und nuancenreich, dass wir sie hier nicht im Einzelnen erzählen können und wollen. Aber ein schönes Beispiel haben wir, das Beispiel eines versunkenen Gartens, einer versunkenen Gartenlandschaft. The Lost Gardens, die verlorenen Gärten von Halligan in Cornwall. Einst Kleinod der Familie Tremaine, dann irgendwie zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Familie und der Welt vergessen und in den 90er Jahren wiederentdeckt. Silke Engel ist dort gewesen.
Der Waldweg schlängelt sich nach oben. Mit dem kleinen Klappfahrrad ist die Steigung nur langsam zu meistern. Noch über eine Wiese, durch ein Viehgatter und angekommen. Die Aussicht vom Hügel entschädigt jede Anstrengung. Unberührte Natur, Felder und in der Ferne das tiefblaue Meer mit einem Fischerdorf. Hinter dem nächsten Busch taucht plötzlich ein riesiger Parkplatz auf mit Touristenbussen, Wohnwagen. Doch keine Angst. Am Eingang den Cafés und Souvenirläden vorbei, scharf rechts. Und kurze Zeit später herrscht wieder Ruhe. Bambusstauden, Sumpfpflanzen, Palmen, wie in einem Regenwald. Doch wir sind nicht im Dschungel, sondern im verlorenen Garten von Halligan an der Südküste Cornwalls. Verloren deshalb, weil der Garten fast 80 Jahre lang sich selbst überlassen war. Überall Wildwuchs, baumhohe Rhododendren und Lorbeersträucher, bis zwei Männer kamen und aufräumten. Mit Macheten hackten sie sich sprichwörtlich den Weg frei, anders kam man gar nicht in den Garten rein. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Überall Gestrüpp, Farn, denn jeder Baum, jeder Busch konnte über 70 Jahre lang wachsen, wohin und so viel er wollte. Elisabeth führt Besuchergruppen durch die Gärten von Halligan und berichtet gerne von den Anfängen, wie es war, als Tim Smith und John Willis zusammen mit 50 Freiwilligen das verloren geglaubte Paradies freilegten. Pavillons entdeckten Teiche, abgesunkene Gewächshäuser. Und inzwischen zeigen sich die jahrhundertealten Magnolien, der Riesenrhabarber, die Rhododendren wieder von ihrer prachtvollsten Seite. Prunkstück der Anlage aus dem 18. Jahrhundert aber ist ein unscheinbarer Graben, originalgetreu restauriert. Hier wird Ananas angebaut, nach traditioneller Methode, das heißt ohne Elektrik. Die Besucher sind fasziniert. Ich hätte nie gedacht, dass Ananas damals in Cornwall überhaupt bekannt war. Unglaublich. Und auch Bernd aus Deutschland ist begeistert.
Also ich muss sagen, ich bin am meisten beeindruckt, was die Edwardians und die Viktorianer eigentlich schon so hingebracht haben. Die Technologie und die Gartenkunst und die Gewächshäuser, also ich finde es einfach fantastisch. Eben wie zum Beispiel die Ananastunnel, dass die damit Pferdemist Wärme erzeugt haben, um Ananas ernten zu können, ist fantastisch.
Nach dem Wiederaufbau der Anlage dauerte es ganze 3 Jahre, bis die erste Ananas geerntet werden konnte. 15.000 Tonnen Pferdemist sind nötig, damit es die Südfrucht in Cornwall auch im Winter gleichmäßig warm hat. Insgesamt 15 Monate dauert der Reifeprozess. Die verlorenen Gärten von Helligen, eine botanische Schatzinsel, die trotz der über 400.000 Besucher im Jahr nicht überlaufen ist. Manch einer meint, im Regen ist Helligen am schönsten, wenn der Dschungel feuchtwarm schwitzt und echte Regenwaldgefühle aufkommen. Die Verbindung von Blumen und Gemüsebeeten, Parks und Bananenstauden unter freiem Himmel mitten in Cornwall, das macht den Garten zu einem einzigartigen Ort. Melancholisch an einem Spätsommerabend bei tiefstehender Sonne oder einfach erfrischend, wenn von Ferne das Meeresrauschen zu hören ist. Für mich so etwas wie der Garten Eden.
Das haben wir jetzt ganz geschickt gemacht, dass am Ende der Garten Eden vorkommt. Über den reden wir nämlich jetzt.
Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.
Der Garten Eden in der Bibel, Altes Testament, Genesis. Nun müssen wir hier nicht die alte und ewig neue Frage stellen, ob und inwieweit die Bibel mit historischer Realität zu tun hat. Bibelforscher und Archäologen lokalisieren zur Zeit, das ändert sich vielleicht nochmal, Eden in Mesopotamien, zu Deutsch Land zwischen den Flüssen oder Zweistromland. Das liegt im heutigen Irak. Da gedieh noch vor 20 Jahren ein wundersames Wasser- und Sumpfland mitten in der Wüste. Inzwischen ist es fast nur noch Wüste. Jens Wiening über den verdorrten Garten Eden.
An der Stelle, an der Euphrat und Tigris zusammenfließen, könnte Eva in den Apfel gebissen haben. Vor tausenden von Jahren soll hier in Vorderasien der Ackerbau entstanden sein, inmitten von flachen Seen, Feuchtgebieten, riesigen Schilfflächen und unzähligen Vögeln. Jahrtausendelang üppiges Leben mit Datteln, Fischen, Reis und Wasserbüffeln. Heute beschreibt der Bauer Hassan Jalaf den Garten Eden so.
Das ist mein Land. Schauen Sie, alles abgestorben. Und so sieht auch das Land meiner Nachbarn aus. Tausende Hektar, hier entsteht die Wüste der Zukunft, wenn nichts unternommen wird.
Vor wenigen Monaten machte sich ein Team der ARD in die Region auf, um den Niedergang des Garten Eden zu dokumentieren. Denn was jahrtausendelang Gartenfreunde in Entzücken versetzt hatte, wurde innerhalb von 20 Jahren zerstört. In den 90ern machte Saddam Hussein den Anfang. Er ließ die Gegend trockenlegen, baute Deiche und Kanäle, angeblich im Interesse der Landwirtschaft. Doch eigentlich wollte er die Schiiten im Südirak bestrafen und ihnen die Lebensgrundlage nehmen, weil sie einen Volksaufstand gewagt hatten. 90% der einzigartigen Landschaft sollen zerstört worden sein. Aber nicht nur Saddam Hussein trägt dafür die Verantwortung. Es kommt auch immer weniger Wasser im Garten Eden an. Der Iran leitet einen Zufluss des Euphrat um und auf dem Weg des Euphrat und Tigris von der Türkei über Syrien bis hier in den Irak stehen zahlreiche Staudämme. Der irakische Hydrologe Hisham Kassem.
Die vielen Dämme reduzieren erstens die Menge, sie schaden aber auch der Wasserqualität. Dem Euphratwasser fehlen Nährstoffe, die Böden versalzen zunehmend, das Trinkwasser erreicht einen gefährlich hohen Salzgehalt.
Über tausende von Jahren drängte das sprudelnde Süßwasser den salzigen persischen Golf zurück. Heute steigt der Salzgehalt unaufhörlich. Es gibt nicht nur weniger Wasser, sondern das wenige Wasser ist oft ungenießbar, berichtet ein Anwohner.
Das Wasser in ganz Basra ist von mieser Qualität. Es ist für Menschen ungenießbar und es führt vor allem bei Kindern zu Krankheiten. Schlimm ist auch, dass sich durch die enorme Nachfrage der Preis verdoppelt hat. Das Wasser, das wir hier haben, ist schlecht. Man bekommt sogar Ausschläge davon. Selbst die Tiere wollen es nicht. Und in der Landwirtschaft ist es nicht zu gebrauchen.
Bis zu 40% der Fläche könne man wieder in einen Garten Eden verwandeln, sagen Naturschützer. Sie durchbrechen Deiche und leiten Wasser zurück in trockengelegte Regionen. Doch das kostet viel Arbeit und viel Geld. Aber letztlich geht es ja um nicht weniger als das Paradies.
So geht es, wenn der Mensch am Garten rumfummelt. Dann ist nichts mehr mit Paradies. Der Garten und der Mensch. Der US-Autor Robert Harrison hat ein Buch über Gärten geschrieben. Titel Gärten. Untertitel: Ein Versuch über das Wesen des Menschen. Dass da ein Zusammenhang besteht, bestehen muss, hat auch William Shakespeare schon gewusst.
In uns selber liegt's, ob wir so sind oder anders. Unser Körper ist ein Garten und unser Wille der Gärtner. Sodass, ob wir Nesseln drin pflanzen wollen oder Salat bauen, Isop aufziehen oder Thymian ausjäten, ihn dürftig mit einerlei Kraut besetzen oder mit mancherlei Gewächs aussaugen, ihn müßig verwildern lassen oder fleißig in Zucht halten, all das Vermögen dazu und die bessernde Macht liegt durchaus in unserem freien Willen. Hätte der Waagbalken unseres Lebens nicht eine Schale von Vernunft, um eine andere von Sinnlichkeit aufzuwiegen, so würde unser Blut und die Bösartigkeit unserer Triebe uns zu den ausschweifendsten Verkehrtheiten führen. Aber wir haben die Vernunft, um die tobenden Leidenschaften, die fleischlichen Triebe, die zügellosen Lüste zu kühlen, und daraus schließe ich, was du Liebe nennst, sei ein Pfropfreis, ein Ableger.
Sagt Iago zu Rodrigo in William Shakespeares Othello. HR2 der Tag. Der Garten und das Wesen der Menschen. Wir leisten es uns heute mal, über sowas Schlaues zu reden. Vom Garten Eden hatten wir eben gehört. Das ist ja ein merkwürdiges Ding. Eden ist das sumerische Wort für Steppe. Also ist der Garten eine Art Oase in der Wüste, vom Schöpfergott extra geschaffen, damit er die Menschen da reinsetzen kann. Professor Dr. Frank Krüsemann, Theologe von der Kirchlichen Hochschule Bethel, inzwischen emeritiert. Was heißt denn das? Die Schöpfung Gottes ist so chaotisch, dass er für die Menschen eigens ein Gärtlein bauen muss, in dem sie es aushalten?
Naja, Eden heißt im Hebräischen Lust und Freude, wirklich geradezu auch sexuelle Lust, also eine Garten der Freude steht am Anfang des Menschseins. So erzählt es die Bibel.
Die Rolle der Menschen ist aber noch ein bisschen anders definiert. Sie sind Gärtner. Sie sollen den Garten Eden bebauen und bewahren. Also da ist nicht nur Lust, da ist auch Arbeit. Gott definiert den Menschen als Gärtner.
Da ist auch Arbeit. Das ist ganz spannend, weil die Arbeit gehört zu diesen Ambivalenzen, von denen die biblische Paradiesgeschichte erzählen will. Alles, was im Paradies ist nach dieser Erzählung, ist ja heute noch da. Und wir erfahren es in unserem Leben. Es ist nur nicht mehr alleine da. Es ist überlagert, es ist verbunden mit anderen. Also bei der Arbeit ist das, glaube ich, jedem deutlich. Arbeit gehört zum Menschsein, Arbeit gehört auch zum Glück. Arbeit kann beglücken. Und es ist in jeder Arbeit ein Stück vom Glück. Aber zugleich ist es eben meistens mit Härte verbunden, auch mit Scheitern, mit Schwierigkeiten, mit Schinden. Also diese Doppelheit.
So, jetzt,
davon wird hier erzählt.
Jetzt versuchen wir es nochmal anders zu interpretieren. Also wir stellen uns vor, Adam lebt da im Paradies. Das ist ihm aber langweilig. Nun bastelt Gott ihm eine Gefährtin, hilft auch nicht viel. Sie machen Unsinn und werden verjagt. Schlimme Sache, sagt die christliche Lehre und nennt das Sünde. Man könnte das aber auch als Befreiung interpretieren. Und das ist auch so interpretiert worden.
Das ist von der Philosophie zuerst so interpretiert worden und das ist sicher ein Moment, was in der Geschichte drin ist. Das Wort Sünde kommt überhaupt nicht vor. Das Wort Sünde kommt erst bei Kain vor, der seinen Bruder tötet. Da ist in der Tat dann, da muss dann von Sünde geredet sein. Das Bild des Gartens und des Herausgehens, des Verlassens, ist ein Bild des Verlustes von Kindheit. Also es gibt mehrere Züge, vor allem diese Erkenntnis von Gut und Böse, die sich sonst mit Kindheit verbindet. Und das hört eben auf, und das muss aufhören. Eine behütete Kindheit geht in dieses Bild hinein.
Immanuel Kant spricht ja ausdrücklich vom harmlosen Zustand der Kinderpflege, in dem sich Adam und Eva befinden. Und er spricht jetzt nicht von Verlust der Kindheit, sondern von einem Fortschreiten zur Vollkommenheit. Also nicht Verlust der Kindheit, sondern auch und vor allem erster Schritt zum Erwachsenenwerden.
Eben, aber auch zur Dialektik der Aufklärung. Also
ja.
So positiv sehen wir das eben nicht mehr. Die Menschheit hat, je aufgeklärter sie wurde, sich auch umso schlimmer benommen. Also das ist eine Ambivalenz, eine Spannung, und davon will diese Geschichte, glaube ich, erzählen, dass dies beides ineinander ist. Nicht? Mann und Frau erfahren auch immer wieder Glück und höchste Lust, paradiesische Zustände, und zugleich kommt es immer wieder dazu, dass die Herrschaft hineinkommt, dass das abbricht, dass das ins Gegenteil umschlägt. Und unser Leben wird durch beides bestimmt, durch diese Spannung. Das ist, glaube ich, der Sinn dieser Erzählung. Also das Paradies ist auch noch ein Teil unseres Lebens.
In der Bibel gibt es nicht nur diesen Garten, den Garten Eden, sondern auch den Garten Gethsemane. Das ist der Ort der qualvollen Entscheidung für Jesus, ein äußerst schicksalsträchtiger Ort also.
Ja, von da wird er ja verraten, und von da geht er direkt dann in die Gerichtsverhandlung an das Kreuz, aber er erscheint dann in der Auferstehung wieder als Gärtner. Es ist also eines der Bilder, in denen dann vor allem das Johannesevangelium diese Spannung wieder zum Ausdruck bringt.
Also man muss sagen, Maria Magdalena erkennt ihn nicht und sagt, du bist der Gärtner.
Ja.
Wie kommt das? War er verkleidet als Gärtner?
Er wird ja nie so gezeichnet, wie etwa Matthias Grünewald ihn gemalt hat, in einem strahlenden Licht. Er wird immer, auch bei den Emmaus-Jüngern und an anderer Stelle, er ist zunächst mal nicht erkennbar. Er gibt sich nur indirekt zu erkennen. Und da ist diese Spannung vom Paradies, das ist jedenfalls eines der Bilder, in dem das beschrieben werden kann.
Kommen Gärten auch sonst noch in der Bibel vor?
Es kommen natürlich reale Gärten vor in Jerusalem und an anderen Stellen. Die Reichen, vor allem die Könige, haben sich Gärten angelegt. In den damaligen Palästina war das sicher etwas besonders Wichtiges. Das Hohelied schildert eben, dass die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau in einem Garten stattfinden kann, wieder etwas Paradiesisches hat.
Ja, es gab ja persische Königsgärten lange vor biblischer Zeit. Der Begriff Paradies kommt ja daher, im alten Ägypten auch. Ist das etwas, was einfach nur, weil die Bibel als Erzählung auch mit Realität zu tun hat, miterzählt wird, oder spielt es eine besondere Rolle?
Das Paradies.
Die Gärten überhaupt, Königsgärten dieser Art.
Ja, die spielen eigentlich am Rand eine Rolle. Also es ist schon eine der großen Linien, dass dieses Paradies, was am Anfang steht, immer mal wieder aufscheint, immer mal wieder erlebt wird. Oft als Verlust. Es war eine Chance sozusagen zu einem paradiesischen Leben, und sie ist dann oft verspielt worden. Vom Reichtum, von Mächten wird das oft gesagt, dass sie eigentlich die Chance hatten, das Leben so zu gestalten wie im Paradies, und es doch eigentlich in der Regel nichts tun, sondern ins Gegenteil umschlagen.
Eden und andere Gärten in der Bibel, das war der Theologe Professor Dr. Frank Krüsemann. Ich hatte kurz angesprochen, Königsgärten, Herrschergärten in der Antike, lange vor christlicher Zeit. Dazu gehören auch die berühmten hängenden Gärten von Babylon oder Gärten der Semiramis, eins der sieben Weltwunder der Antike. Ob es die wirklich so gegeben hat, wie antike Schriftsteller das überliefern, ist bis heute strittig. Den Dichter muss das kein bisschen stören. Er dichtet auf Garten komm raus, Heinrich Heine zum Beispiel.
Königin Semiramis, die als Kind erzogen worden von den Vögeln und gar manche Vögeltümlichkeit bewahrte, wollte nicht auf platter Erde promenieren wie wir andern Säugetiere, und sie pflanzte einen Garten in der Luft. Hoch auf kolossalen Säulen prangten Palmen und Zypressen, Goldorangen, Blumenbeete, Marmorbilder, auch Springbrunnen. Alles klug und fest verbunden durch unzählige Hängebrücken, die wie Schlingenpflanzen aussahen und worauf sich Vögel wiegten. Große, bunte, ernste Vögel, tiefe Denker, die nicht singen, während sie umflattert kleines Zeisigvolk, das lustig trillert. Alle atmen ein, beseligt, einen reinen Balsamduft, welcher unvermischt mit schnödem Erdendunst und Missgeruche.
HR2, der Tag, heute mal im Garten. Nur die Harten kommen in den Garten. Das ist zwar ein schöner Spruch, der vor allem unter Landschaftsgärtnern verbreitet und beliebt ist, aber erstens betrifft er eigentlich bestimmte Blumen- und Pflanzensorten, die eben auch draußen überleben, und zweitens ist unser Bild vom Gärtner eher ein anderes, ein gemütlich idyllisches. Grüne Schürze, großer Strohhut, alles ein bisschen trottelig, zottelig. Ob das überhaupt dir gestimmt hat, weiß natürlich keiner. Die Aktion Guerilla Gardening hat mit dem Bild jedenfalls endgültig Schluss gemacht. Das ist eine Protestform, die von Großbritannien ausging und sich in den Metropolen der westlichen Welt verbreitete, vor allem in New York. Weltweit bekannt wurde sie allerdings erst, als am 1. Mai 2000 in London Globalisierungskritiker und Umweltaktivisten mitten auf dem Parliament Square den Rasen umgruben, um ihn anschließend zu bepflanzen. Das Motto: die Straße zurückerobern. Die Bewegung hat inzwischen auch deutsche Städte erreicht, hier spricht man aber lieber von urbanen Gärtnern, weil sich Guerilla Gardening doch arg kriegerisch anhört. Ursula Mayer hat sich in Hessen nach urbanen Gärtnern umgesehen.
Jörg Haraschein gießt einen länglichen Grünstreifen im Frankfurter Nordend. Die Pflanzen wachsen in alle Richtungen. Disteln locken mit ihren Lila-Blüten Hummeln an. Mohnblumen wachsen hier auch, sind aber schon vertrocknet. Brennnesseln und Gräser fühlen sich wohl. Es ist ein Biotop, in dem sich kleine Schätze entdecken lassen, meint Haraschein.
Das war die große Überraschung, dass wir an drei verschiedenen Stellen Edelweiß in Frankfurt mitten im wilden Beet gefunden haben.
Der Rentner wohnt ein paar Straßenzüge weiter und kommt dreimal pro Woche hierher. Zu einem Flecken Erde, der verloren zwischen einer ungenutzten Straßenbahntrasse und einer mehrspurigen Straße liegt. 2009 hat Haraschein zum ersten Mal hier wild gegärtnert und über Aushänge viele Nachbarn zum Mitmachen motiviert. Auch die 52-jährige Daniela Hublohr.
Wir haben versucht, dann diesen Spagat zu machen zwischen einerseits ausgesetzten Kulturpflanzen und andererseits einer Wildnis, die sich dann bildet, weil natürlich diese Pflanzen nicht pausenlos gegossen und gehegt werden können, sondern schon auch selber für sich bestehen müssen.
Die Hobbygärtner kümmern sich aber so oft es geht um das Beet. Gemeinsam sammeln sie Müll ein und rupfen zu dominante Pflanzen aus. Es ist in Frankfurt nicht das einzige Projekt dieser Art. Auf der Berliner Straße gegenüber dem Museum für moderne Kunst blühen zwischen zwei Parkplätzen Sonnenblumen. In Internetforen kann man nachlesen, wie sich in vielen Großstädten Menschen zu solchen Pflanzaktionen verabreden. Wildgärtnern oder Guerilla Gardening, so nennt sich der Trend. Zum ersten Mal tauchte der Begriff in den 80er Jahren in New York auf. Guerilla Gardening, das klingt nach Revolution und heimlichem Protest. Die Frankfurter Truppe rund um Haraschein ist aber am helllichten Tag unterwegs. Und sie hat mit den Behörden bisher nur positive Erfahrungen gemacht.
Das Grünflächenamt ist froh darüber, dass Bürger mitmachen, vorausgesetzt, sie bleiben am Ball und hinterlassen nicht angefangene Flächen dem Amt, die sie dann nachher selber betreuen müssen.
Das Grünflächenamt bestätigt das. Genau genommen ist das unerlaubte Bepflanzen von öffentlichen Grünflächen aber verboten und kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Deshalb sind die grünen Guerilleros in Darmstadt vor allem nachts unterwegs. Katrin Bernecker war oft bei solchen Nacht- und Nebelaktionen dabei. Sie hat sogar selbst Samenbomben erfunden. Tonklumpen, in denen viele Samen von schnell wachsenden Pflanzen stecken. 300 solcher Bomben haben Studenten bei einer Aktion verteilt. Auch mit Moos Graffiti hat Bernecker schon experimentiert. Es ist eine Mixtur, mit der sich Texte an Wände schreiben lassen, die als Moos nachwachsen. Die Reaktionen auf das Guerilla Gardening und gerade auf die wild gepflanzten Beete fallen unterschiedlich aus.
Wild. Es ist definitiv schöner, wenn so ein Grünstreifen ist, als wenn es irgendwie hässlich zubetoniert ist. Aber man könnte sich noch ein bisschen intensiver damit befassen.
Das sieht furchtbar aus. Das ist grausam. An sich wäre das sehr schön, wenn es auch gepflegt wäre.
Beete perfekt zu pflegen, das wäre zu viel Aufwand, findet Guerilla-Gärtner Haraschein. Das wilde Beet im Frankfurter Nordend spricht aber auch viele Menschen an, erzählt der Rentner.
Leute, die dort vorbeifahren mit dem Auto, halten an. Oder wenn sie bei der Ampel sowieso halten, spenden sie manchmal Geld. Sie sagen, ach, das ist so toll, dass da dieses Beet dort ist. Wir fahren jeden Tag vorbei, erfreuen uns jedes Mal darüber. Und wir finden es sehr schön, dass sowas auf Privatinitiative gemacht wird.
Die Frankfurter Hobbygärtner sehen ihr Viertel mittlerweile selbst mit ganz anderen Augen. Überall entdecken sie auf einmal Flächen, die sie auch noch bepflanzen könnten.
Die hohen Himbeerwände trennten dich und mich. Doch im Laubwerk unsere Hände fanden von selber sich. Die Hecke konnte es nicht wehren, wie hoch sie immer stund. Ich reichte dir die Beeren und du reichtest mir deinen Mund. Ach, schrittest du durch den Garten noch einmal im raschen Gang. Wie gerne wollte ich warten. Warten. Stundenlang.
Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Der Garten als Ort der Liebe. Nicht zu verwechseln mit dem Lustgarten. Das ist ein öffentlicher Park zum Lustwandeln, zur Erholung, zur Unterhaltung. Nein, der Garten ist der Platz der Liebenden, die lauschige Kulisse für Händchenhalten, Knutschen und weitere Zuneigungstätlichkeiten. Und für Sehnsucht natürlich, wie hier bei Theodor Fontane. Etwas ganz Besonderes sind asiatische, vor allem japanische Gärten. Sie sind bis ins Detail geplant, müssen mit der Umgebung harmonieren, sollen dem Besucher sowohl Gelegenheit zur Kontemplation als auch zu Entdeckungen geben. Holprige Wege und überraschende Aus- und Einblicke gehören zum Konzept. Der Koishikawa Gorakuen-Garten in Tokio ist ein besonders berühmtes Exemplar der Gattung japanischer Landschaftsgärten. Peter Kujat war da.
Was man hier vorne sehen kann, den Tokyo Dom, das Tokyo Dome Hotel, den Kodakuen Vergnügungspark und einen Teil der Chuo-Universität, all das gehörte früher zum Wohnbezirk bzw. zum Garten der Mito-Tokugawa-Familie. Die Größe des Parks beträgt jetzt noch etwa 20.000 Tsubo, umgerechnet etwa 70.000 Quadratmeter. Zur Zeit seiner Gründung 1669 hatte die Anlage den dreifachen Umfang, denn die Tokugawa-Familie stellte in der Edo-Zeit über zwei Jahrhunderte die Shogune, die militärischen Herrscher in Japan. Der Mito-Zweig spielte in der aktiven Politik allerdings keine so große Rolle, hinterließ aber diesen wunderbaren klassischen Garten, wie Anyo Suo, der Verwaltungschef des Kodakuen, begeistert erklärt. Daimyo-Ten ist der Stil, in dem der Koishikawa-Garten angelegt wurde. Daimyo heißt Feudalherr. Das Prinzip besteht darin, dass man in so einem Garten, während man um den See herum spazieren geht, besondere Orte und herausragende Landschaften betrachten kann. Dabei sind diese Szenen im Kleinen nachgebildet. Es ist nicht so, dass man hier wie in einem Tempelgarten kontemplativ an einem Ort sitzt und den Garten betrachtet, sondern man geht herum. Früher lud der Daimyo Gäste in sein Haus ein und dann spazierte man durch den Garten und betrachtete die Landschaften. Diese Art der Gartenbaukunst kam aus China nach Japan. Deshalb gibt es neben den Miniaturszenen vom Biwako, einem See in der Nähe von Kyoto, auch Nachbildungen besonderer chinesischer Landschaften und Bauwerke. Die Vollmondbrücke ist dafür ein gutes Beispiel, deren Spiegelung im Wasser einen perfekten Kreis entstehen lässt. Das ist die Engetsu-kyo, die Vollmondbrücke. Der chinesische Lehrer des Mito Tokugawa, Shu Shunsui, hat diese Brücke entworfen und zusammen mit einem japanischen Steinmetz gebaut. Das war eine wunderbare und dauerhafte Zusammenarbeit zwischen den beiden. Denn die Brücke, Anfang des 17. Jahrhunderts errichtet, überstand das große Kanto-Beben 1923 und die Luftangriffe während des Zweiten Weltkriegs. Fast alle anderen Gebäude im Kodakuen sind zerstört worden und auch die Bäume sind kaum älter als 100 Jahre. Der Rundweg durch den Park führt durch aufgeschüttete Hügelketten, vorbei an Wasserfällen oder Bachläufen. Immer wieder bieten sich durch das dichte Blätterwerk Ausblicke, die an die Stimmungen besonderer Orte erinnern, so Anyo Suo, der Verwaltungschef des Kodakuen. Das hier sind die Reste eines Ablegers des Kiyomizu-Deda-Tempels in Kyoto. Dabei geht es besonders um den Ausblick von der Veranda des Tempels, der hier nachempfunden wurde. Man kann von hier aus direkt auf den alten Kirschbaum blicken und im Herbst, wenn sich der Ahorn verfärbt, ist das ganz zauberhaft. Entsprechend der Jahreszeit kann man im Koishikawa Kodakuen im Februar die Pflaumenblüte, dann die Kirschblüte, die zahlreichen Schwertlilien oder im Sommer die Lotusblüten bewundern. Der Park ist einer von vier verbliebenen Daimyo-Gärten in Tokio aus der Edo-Zeit. Das Besondere am Koishikawa Kodakuen ist jedoch, dass hier Ruhe und Tradition neben der Moderne fortbestehen.
So, und jetzt müssen wir doch noch mal dringend ein schönes Gartengedicht hören.
In einem stillen Garten, an eines Brunnens Schacht, wie wollte ich gerne warten die lange graue Nacht. Viel helle Lilien blühen um des Brunnens Schlund, drin schwimmen golden die Sterne, drin badet sich der Mond. Und wie in den Brunnen schimmern die lieben Sterne hinein, glänzt mir im Herzen immer deiner lieben Augenschein. Die Sterne doch am Himmel, die stehen all so fern. In deinem stillen Garten stünd ich jetzt so gern.
Richard Dehmel hat das gedichtet, spätes 19. Jahrhundert, also eigentlich kein typischer Romantiker. Dafür spielt er aber ganz schön virtuos auf der romantischen Gartenklaviatur. HR2 der Tag. Nun haben wir eine ganze Menge über den Garten gehört und damit über den Menschen oder über die Menschen. Warum gibt es Gärten? Weil der Mensch die Natur liebt und sie ganz nahe haben will. Naja, Clemens Alexander Wimmer, Gartenforscher, Historiker, Gartenplaner. Wir hatten zu Anfang der Sendung schon mal darauf hingewiesen, dass die These nicht so recht stimmen kann. Garten ist immer was Gemachtes, nie wirklich Natur.
Ja, genau. Man muss sich ja klar werden, dass der Garten, wie immer er auch aussehen mag, niemals das ist, was die Natur will. Die Natur, die kommt erst mit Einjährigen, dann bringt sie die Stauden hervor und schließlich die Gehölze. Und was sie will, ist bei uns in Deutschland eigentlich immer Wald. Und zwar nacheinander. Am Ende ist der Wald. Und der Mensch, der will ja was ganz anderes. Der will alles auf einmal haben. Der will hier ein bisschen Bäume haben, da will er seine Stauden haben und da seine Blumen. Und alles gleichzeitig und möglichst sein ganzes Leben lang an derselben Stelle. Und wenn er Denkmalpfleger ist, auch noch über die Jahrhunderte hinweg. Und das ist eben völlig unnatürlich.
Ein Garten macht Arbeit, das weiß jeder, der einen hat. Über Gartenarbeit haben wir bisher wenig gesprochen, Herr Wimmer. Wer macht denn diese Arbeit? Wie sieht das in der Geschichte des Gartens aus?
Ja, das ist so ein kleines Hobby von mir, dieser Gartenarbeit nachzugehen. Ich mache sie ja auch selber mit meinen Händen. Und wenn man guckt in der alten patriarchalischen bäuerlichen Gesellschaft, da hatte man ja beliebig Personal, das kostete nichts oder es war billig und die Oberschicht musste sich damit nicht beschäftigen. Das Einzige, was der Gutsherr oder der Pfarrherr gemacht hat, er hat sich mit Obstveredelung beschäftigt. Der Obstbau, das war was Vornehmes, das hat der Mann gemacht. Die Frau hat sich vielleicht ein bisschen um das Gemüse gekümmert, aber das war schon wesentlich weniger angesehen. Und erst so im 17. Jahrhundert, als die Franzosen so ganz neue Kulturmethoden erfunden haben, wie man also die besten Melonen zieht, wie man die herrlichsten Pomeranzen zustande bringt und immer besseres Obst, Birnen am Spalier, da hat sich dann so eine Oberschicht gebildet, die sich auch mit so ganz praktischen Dingen beschäftigt hat. Da ist der Jean de la Cantigny zu nennen, der war Direktor des Küchengartens in Versailles. Eigentlich war er Jurist, also ein ganz vornehmer Mann, und der hat sich mit allen Details der praktischen Arbeit beschäftigt, wie man das macht, hat es selber gemacht und hat es dann an seine Leute weitergegeben.
Und dann gibt es ja auch einen richtigen Beruf des Hofgärtners. Er entsteht so um das 18. Jahrhundert. Auch eher ein edler Beruf.
Ja, ganz recht. Das waren also Leute, die kamen natürlich aus einer Gärtnerfamilie. Die haben in ihrer Jugend alles selber gemacht. Aber wenn sie dann Hofgärtner waren, dann haben sie keinen Spaten mehr angefasst. Dann waren sie etabliert und gehörten zur Oberschicht. Das hat sich dann eigentlich lange so gehalten. Auch im 18. Jahrhundert war die Gartenarbeit eigentlich nicht so ein zentrales Thema, sondern nur ausgewählte Bereiche waren also salonfähig. Und erst im 19. Jahrhundert, als dann die Gesellschaft immer bürgerlicher wurde und viele auch nicht so reiche Leute einen kleinen Garten hatten, da kam es dann auf, dass man sich auch selber mit dem Garten praktisch beschäftigt, dass man kein Personal hat und dass man sich überlegt hat, wie spare ich Personal ein. Gleichzeitig wurde ja die Arbeitskraft teuer im 19. Jahrhundert und man hat versucht zu sparen und hat sich dann mit Werkzeugen intensiv beschäftigt, welches Gartenwerkzeug muss wie entwickelt werden, damit es also möglichst effektiv ist. Das hat es also vorher alles nicht gegeben.
Wenn wir uns jetzt mal die Funktion, die Aufgabe von Gärten in der Geschichte anschauen, Sie beschäftigen sich ja mit dieser Geschichte. Wie hat sich das gewandelt?
Ja, wenn man da wieder anfängt mit der alten patriarchalischen Gesellschaft, so war ja die Aufgabe des Gartens zu 90% Lebenshaltung, also Obst- und Gemüsebau. Und erst so allmählich im 17. Jahrhundert auch, da kommt dann so eine Schicht dazu, dass man repräsentieren will mit seinem Garten, dass man auch Kontemplation treibt im Garten. Das nimmt dann immer mehr zu und im 18. Jahrhundert ist es dann vielleicht 50-50, dass also die Gartenkunst, die schon ein stärkeres Gewicht hat, wird dann immer mehr und es wird immer weniger der praktische Nutzen wichtig. Und ich denke, dass man heute mit Fug und Recht sagen kann, dass also maximal 10% eines normalen Gartens noch der Ernährung dienen und das andere ist alles nur Ziergarten.
Der Garten und der Gärtner in Geschichte und Gegenwart, das war der Gartenforscher und Gartenplaner Clemens Alexander Wimmer. HR2, der Tag. Als wir vorhin von Guerilla Gardening geredet haben, haben wir auch New York erwähnt. Da hatte diese Aktion schon vor Jahrzehnten Fuß gefasst. Aber auch hier hat sich das recht bald zivilisiert. Die gärtnerische Instandbesetzung von ungenutzten Flächen in der Metropole hat sich längst zu einer breiten Bewegung der Community Gardens entwickelt. Lena Bodewein berichtet.
Houston Street, Ecke Bowery. Eine vielbefahrene Kreuzung in der etwas schäbigen Lower East Side Manhattans. Krankenwagen sausen vorbei, ein Betonmischer dröhnt an einer Baustelle. Und hier, inmitten dieses Lärms, grünt und blüht ein kleines Juwel.
This Forsythia, Weeping Forsythia, can see it.
Penny Jones steht im Liz Christie Garden und deutet stolz auf ihre Forsythie. Wie ein gelber Ball schwebt deren Krone über dem gusseisernen Zaun. Von zwei Blocks entfernt sieht man die Farbpracht. Diese 4000 Quadratmeter sind der erste moderne Community Garden. 1973 wurde er eingerichtet. Und es gibt viel Verkehr hier. Der Liz Christie Garden ist einer von rund 600 in ganz New York. Mitten in den Betonwüsten und Hochhausschluchten stößt man auf sie. Plötzlich, wie auf versteckte Kleinode. Und das sind sie auch für die Bewohner der 8-Millionen-Metropole. Viele kommen aus dem mittleren Westen hierher und sind es gewohnt, rauszugehen. Als Autor, Künstler oder Selbstständiger kann man sich aber kaum einen eigenen Garten leisten.
Inch by inch, row by row, gonna make this garden.
Der Gemeinschaftsgarten ist ihr Ausweg. In einer Stadt, in der jede spielplatzgroße Grünfläche schon als Park gefeiert wird, ist die Sehnsucht nach Grün besonders groß. Viele flüchten darum aufs Land. Hier kann man ein Wochenende genießen, ohne rausfahren zu müssen, sagt Penny Jones. Sie lacht über die Menschen, die ihr Auto vollpacken und 4 Stunden unterwegs sind. Der Garten ist gerade mal 7 Minuten von ihrer Wohnung weg. Den Lärm blendet sie aus. Seit 1993 ist die Texanerin Mitglied dieses Gemeinschaftsgartens. 19 feste Gartenfreunde und viele Freiwillige teilen sich ihr Paradies, setzen ihre Hyazinthen, pflegen ihre Magnolien, ihre Weinlaube, ihre Stechpalmen. Während sie Beete umgraben oder Ranken feststecken, breitet sich Ruhe und Frieden um sie herum aus, mitten im Trubel der Metropole.
Gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece.
This was an empty lot.
Das hier war eine Baulücke, erzählt Eliza Butler und weist auf die grüne Pracht ihres Gemeinschaftsgartens in Brooklyn. Sie hatte sich zusammen mit einem Dutzend Gartenfreunden an die Green Thumbs, die grünen Daumen, gewandt, um den Platz nutzen zu dürfen. Die Green Thumbs sind genau wie die Grüne Guerilla eine Organisation, die bei der Stadt dafür sorgt, dass ungenutzte Flächen zu Gärten werden. So werden die grauen Häuserfronten plötzlich durchbrochen von diesen grünen Schätzen. In den Mittagspausen können sich Büroangestellte mit ihrem Lunch hierhin zurückziehen. Sie sitzen unter dem riesigen zartrosa Blütenball einer japanischen Kirsche. Kinder können hier spielen, wie im sogenannten Grünen Juwel, einem Garten in der Bronx.
This is my big dream. This is a dream of mine.
Für James McRae war es ein Traum, den er auf einem ehemaligen Müllplatz umsetzte.
In my garden I'm as free as that.
Auch auf immer mehr Hochhäusern New Yorks sprießen diese Träume, zärtlich gepflegte Dachgärten. Unter unmöglichen Bedingungen wird so viel Grün wie möglich in die Großstadt gebracht. Selbst die Fleckchen Erde um Straßenbäume herum sind liebevoll bepflanzte Bonsai-Gärtchen.
It does seem absurd and remarkable.
Absurd und bemerkenswert findet Penny Jones die Existenz dieser Oasen. Doch auf ihren Beeten gedeiht der Seelenfrieden geplagter Großstädter.
Tja, das ist doch wohl ganz nett. Und jetzt? Jetzt kommt dieses. Deutschland, ewig und groß. Deutschland, wir grüßen dich. Deutschland, heilig und stark. Führer, wir grüßen dich. Heimat, glücklich und frei. Heimat, wir grüßen dich. Oh wei, was hat denn das jetzt in der Sendung über den Garten zu tun? Dieses Gemähre über das große Deutschland und den Führer. Na, das hat der österreichische Dichter Josef Weinheber 1938 nach dem Einmarsch der Deutschen in Österreich verzapft. Ein Nazi der ersten Stunde, ein ziemlicher Schmierfink. Das muss gesagt werden, wenn man eins der schönsten Gedichte zum Thema Garten speziell zur Wiese zitiert. Denn eben dieser Weinheber hat nicht nur Schund geschrieben, sondern auch das im Grase.
Glocken und Cyanen, Thymian und Mohn. Ach, ein fernes Ahnen hat das Herz davon. Und im sanften Nachen trägt es so dahin. Zwischen Traum und Wachen frag ich, wo ich bin. Seh die Schiffe ziehen, fühl den Wellenschlag, weiße Wolken fliehen durch den späten Tag. Glocken und Cyanen, Mohn und Thymian. Himmlisch wehen die Fahnen über grünem Plan, Löwenzahn und Raden, Klee und Rosmarin. Lenkt es Gott in Gnaden nach der Heimat hin. Das ist deine Stille. Ja, ich hör dich schon. Salbei und Kamille, Thymian und Mohn, und schon halb im Schlafen, Mohn und Thymian, landet sacht im Hafen nun der Nachen an.
Das Wetter wird wieder besser und außerdem wollten wir heute mal über was Schönes reden und nicht nur über Krieg und Krise und Not und Elend und Gemeinheit und Dummheit. Der Garten als Spiegelbild der Seele, als Metapher für das Wesen des Menschen, das war unser Herzensthema heute. Zeige mir deinen Garten und ich sage dir, wer du bist. Und wer keinen Garten hat, tja, der ist dann irgendwie nicht. Ich zum Beispiel habe keinen. Das wollten wir nicht versäumen, ihn mitzuteilen, werte Hörerinnen, werte Hörer. Das war der Tag am Donnerstag mit Peter Zudeik.
HR2 Kultur Podcast. Wann Ihr Tag beginnt, entscheiden Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.